Deutschland hat gerade ziemlich schlechte Wirtschaftsdaten, soweit so bekannt. Und die ersten, die dafür verantwortlich gemacht werden, sind natürlich Leute aus der Politik und da allen voran eher die, die am wenigsten was dafür können. Aber wir schauen dieses Mal mal auf die andere Seite, nämlich auf das Management, denn dort liegen die weitaus größeren Probleme.
Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert.
Wie immer ist die Politik an allem schuld. Die Politik ist ja schon mal sehr allgemein und damit auch überhaupt gar nicht aussagefähig, denn die Politik gibt es nicht. Es gibt natürlich auch in dem Umfeld sehr fähige Leute, die einen super Job machen, und es gibt weniger fähige Leute, die einen weniger guten Job machen, und es gibt total unfähige Leute, die sind meistens in rechtsradikalen Parteien. Das ist soweit bekannt. Und das ist eben das Problem, was wir natürlich überall haben. Wir haben nicht nur in eben diesem politischen Umfeld, sondern auch im wirtschaftlichen Umfeld diese Probleme. Und wir haben in den letzten Wochen sehr viele Folgen auch dazu gemacht, wo wir gewisse Dinge richtigstellen müssen. Und ich kriege natürlich auch unter meinen Beiträgen regelmäßig immer die Unterstellung, dass ich ein Grüner sei oder dass mich irgendwelche Grünen bezahlen würden, was natürlich kompletter Unfug ist. Es geht so weit, dass die Leute irgendwelche Klamotten von mir irgendwie als Vorwand nehmen, irgendwie die Beiträge irgendwie schlecht zu reden. Das heißt, die Beiträge müssen wohl so gut sein, dass diesen Honks irgendwie nichts einfällt. Aber sei es drum, ist ja auch eine Art von Würdigung. Auch Bullshit-Kommentare sind ja gut für die Reichweite. Es ist allerdings so, dass man eben da differenziert drauf gucken muss. Denn einerseits ist es natürlich klar, in der Politik gibt es Fehler, die wurden gemacht, und darüber haben wir hier schon sehr viele Folgen gemacht. Und insbesondere die, die am lautesten schreien, Robert Habeck und die bösen Grünen sind schuld, sind die, die es meistens versemmelt haben. Aber das ist jetzt nicht das Thema der heutigen Folge. Es geht darum, mal auf die andere Seite zu schauen und zu gucken, welche Rolle haben eigentlich die Führungskräfte in den Unternehmen. Es gibt natürlich auch dort wirklich gute Leute, die ihren Job sehr, sehr gut machen, und es gibt auch dort jede Menge Nulpen, die ihren Job nicht gut machen. Und wir werden auch nochmal in dieser Folge dazu kommen, warum irgendwelche Nulpen, die ihren Job nicht gut machen, in irgendwelchen hochrangigen Positionen sitzen. Denn auch das ist durchaus ein normaler Vorgang in vielen Unternehmen. Denn es ist nicht unbedingt gesagt, dass jemand eine Führungskraft wird, der unbedingt qualifiziert ist. Denn das hat auch viele andere Gründe. Aber der Reihe nach. Was ist also das Problem von Leuten in Führungspositionen in der Wirtschaft? Sie entscheiden oft sehr, sehr falsch. Und es gibt genügend Beispiele auch in der Vergangenheit, wo das passiert ist. Und ich glaube, die Beispiele kennen fast alle, ne? So die üblichen Kandidaten: Nokia, Kodak, Agfa, Grundig, Löwe. Alles Unternehmen, die mal sehr, sehr erfolgreich waren. Die haben wirklich mal große Marktanteile gehabt. Das geht sogar noch bis weiter in die letzten Jahrzehnte. Die Schweizer Uhrenindustrie war ja mal weltweit dominierend. Die hatten über 60 oder gar 70% Marktanteil. Und den haben sie in den 60er, noch in den 70er Jahre gehabt, und dann haben sie ihn verloren. Und den haben sie verloren, weil sie falsche Entscheidungen getroffen haben. Da war nicht Herr Habeck dran schuld. Nein, der war damals noch zu jung dafür, sondern es war einfach Fehlentscheidungen im Management. Und das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte, denn damals wurde der Quarzantrieb von Schweizern, von Schweizer Uhrenfirmen erfunden. Die haben sich diesen Quarzantrieb ausgedacht, der später völlig normal wurde, und haben den für so unwichtig erachtet, dass sie ihn nicht mal patentiert haben. Aber sie haben ihn als Spaß an der Freude und Gaudi auf irgendeiner Uhrenmesse Ende der 60er Jahre in Lausanne ausgestellt. Und die japanischen Ingenieure haben das gesehen und dachten: Gey, geile Idee, kein Patent, super, machen wir. Und das war das Ende der Uhrenindustrie in der Schweiz. Was heute zurückgeblieben ist, ist ein Sockel an Luxusprodukten, ganz, ganz kleiner Marktanteil, sehr exklusiv, sehr teuer. Klar, es gibt dafür Liebhaber, aber das ist nicht der große Markt. Also die Schweizer Uhrenindustrie hat vor einigen Jahrzehnten viel, viel mehr Menschen ernährt in dem Land und hat auch viel mehr zum Wirtschaftsleistung des Landes beigetragen, als es heute der Fall ist. Das ist heute nur noch ein kleiner Rumpf. Und so ähnlich ging es vielen anderen Branchen. Ich habe ja gerade schon ein paar Markennamen genannt. Grundig, Löwe, das waren traditionsreiche deutsche Unternehmen, die unheimlich gut waren in dem, was sie taten, also Röhrenfernseher. Aber diese Röhrenfernseher, die waren halt irgendwann mal überholt. Diese Hersteller haben es komplett versäumt, diese ganze Flachbildtechnologie, die ja heute Standard ist. Ich glaube, die wenigsten Menschen haben heute noch einen Röhrenfernseher zu Hause mit so einer Kathodenstrahlröhre. Das sind ja Riesentrümmer. Für die Jüngeren muss ich das wahrscheinlich noch erklären. Das waren also Bildschirme, die meistens hinten fast so tief waren, wie sie breit waren, weil irgendwo diese Kathodenstrahlröhre Platz haben musste, wo dann Elektronen beschleunigt wurden. Das war damals die ganz normale Bildtechnik. Das ist natürlich längst Geschichte und seit über zwei Jahrzehnten gibt es das eigentlich so gar nicht mehr, also fast zwei Jahrzehnte. Also das ist einfach vorbei. Und diese traditionsreichen Hersteller, die lange, lange Zeit sehr, sehr gute Jobs gemacht haben, die haben gute Arbeit gemacht, sind eben an der Ignoranz des Wandels zugrunde gegangen. Und so ist es auch Kodak gegangen, Agfa genauso, traditionelle Hersteller, die am ganz konventionellen chemischen Film weiter festgehalten haben, obwohl sie selber sogar mit beteiligt waren bei der Entwicklung der digitalen Fotografie. Und so läuft es momentan auch in der deutschen Autoindustrie. Die haben gerade genau die gleichen Probleme. Und jetzt wird natürlich immer wieder gerufen, was die Politik alles falsch gemacht haben soll an dieser ganzen Sache und warum die Industrie generell in Deutschland, auch nicht nur die Autoindustrie, auch ThyssenKrupp baut ja Stellen ab und so weiter. Und das ist alles immer die Politik schuld. Wir sollten vielleicht allerdings an dieser Stelle, und jetzt habe ich diesen historischen Abriss gemacht, mal fragen, welche Verantwortung tragen eigentlich die Managerinnen und Manager in diesem Unternehmen? Meistens Manager, Frauen sind ja dort eher unterrepräsentiert in diesen Funktionen. Und diese Frage wird viel zu wenig diskutiert. Und das möchte ich heute hier in diesem Podcast tun. Denn es ist extrem wichtig, auch die Seite zu beleuchten, was nicht heißt, dass in der Politik keine Fehler gemacht wurden. Dazu haben wir auch schon diverse Folgen gemacht und die Fehler wurden hauptsächlich von denen gemacht, die Manager in ihren Fehlentscheidungen unterstützt haben. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Nehmen wir ganz klar die deutsche Autoindustrie. Es ist schon lange, lange klar, seit mindestens 8 Jahren, wenn nicht sogar 10 Jahre, dass die Verbrennungstechnologie ein Ablaufdatum hat. Bis so 2010er Jahre, frühe 2010er Jahre, waren Elektroautos eher schon noch etwas für Exoten. Es gab damals von Greenpeace eine Studie, die haben so kleinen ein oder zwei Modelle von so kleinen Elektroautos gebaut. Es gab von Mitsubishi den sogenannten iMiV, für den deutschsprachigen Raum ein eher unvorteilhafter Name. Aber das waren wirklich Kleinstfahrzeuge, eher wirklich super exotisch, natürlich noch lange nicht so alltagstauglich, wie wir es heute kennen. Und dann kam Tesla. Zur Erinnerung, Elon Musk hat nicht Tesla gegründet, er hat sich später auch mit seinen PayPal-Milliarden dort nur eingekauft. Und er hat ja auch lange Zeit vieles richtig gemacht, bevor er irgendwann falsch abgebogen ist. Aber Tesla hat es geschafft, Elektroautos extrem attraktiv zu machen. Das waren längst keine kleinen Öko-Karren mehr. Das waren attraktive, gut designte Produkte, die dazu noch eine super Ladeinfrastruktur angeboten haben. Und die haben den Markt komplett durchgewirbelt. Was wir nicht mitbekommen haben zu der Zeit, aber das Management in den Automobiletagen sollte es eigentlich mitbekommen haben, ist, was bereits in China passierte. Auch dort gab es schon die ersten Elektrofahrzeuge, wenn auch die allerersten Produkte auch bei weitem nicht konkurrenzfähig waren. Also das erste Produkt des Herstellers BYD, der EV6, ich glaube so ähnlich hieß der, irgendwas mit E und 6, müsst ihr jetzt nochmal nachgucken, aber das war eines der ersten oder das erste vollelektrische Auto von BYD. BYD, ursprünglich ein Hersteller von Batterien für Laptops und für Mobiltelefone, hat sich irgendwann überlegt, bauen wir nochmal einen Kasten drumherum, hat sich einen chinesischen Automotive-Hersteller gekauft und hat die eigenen Batterien dort eingebaut. Und natürlich, die ersten Produkte waren halt einfach nicht schön und die waren nicht attraktiv. Aber das hat sich halt geändert. Die haben sich am Markt Designer zusammengekauft und wenn man sich heute ein BYD anschaut, das sind extrem attraktive Produkte, sehen unheimlich gut aus, sind extrem gut in der Technologie, super verarbeitet, extrem gute IT-Infrastruktur, tolle Vernetzung, also all das, was die deutschen Hersteller nicht können. Und das war damals in den 2010er Jahren bereits erkennbar, dass sich das entwickelt. Das war noch nicht da, aber es war erkennbar. Ich war 2010, da war ich noch für ein großes deutsches Industrieunternehmen tätig, geschäftlich in Peking und ich habe mit einem chinesischen Kollegen, der damals auch bei dem Unternehmen arbeitete, beim Abendessen gesessen und wir diskutierten so die allgemeine Wirtschaftslage und er wusste, dass ich einen Automotive-Hintergrund habe und da hat er mir gesagt, du, ihr in Deutschland, ihr könnt keine Elektroautos, wir in China können es auch nicht, aber wir werden es schneller lernen. Er sollte recht behalten haben, ist so, ist genau das passiert. Aber all das, was ich jetzt als Nicht-Top-Manager in der Autoindustrie ohne Probleme mitbekommen habe, müssten die deutschen Automotive-Hersteller auch mitbekommen haben. Ich habe 2016 mal einen Artikel geschrieben, habe ich glaube ich schon mal erzählt, wofür ich verbal ziemlich viel Schelte bekommen habe. Darin hieß es, das war auf einem Blog einer deutschen Redneragentur, dass die deutsche Autoindustrie arge Probleme bekommen wird, wenn sie nicht ihre Hausaufgaben machen und dass dort eine Bedrohung für sie ausgeht, wenn sie weiter am Verbrenner kleben. Genauso ist es heute gekommen. Das heißt, das Management der deutschen Automotive-Branche hat die Fehler gemacht. Und ich verweise nochmal so auf, gibt es auch entsprechend auf den Videoportalen, so die einschlägigen O-Ton-Aussagen noch von 2016, 2017. Ich kann mich noch an einige Aussagen von Matthias Müller, ehemaliger VW-Vorstand und auch Porsche-Chef war er vorher, wie abfällig der sich mal bei einer Veranstaltung, ich glaube in Passau, zusammen mit Matthias Wissmann, damaliger VDA-Chef, über Tesla geäußert hat. Also das ist wirklich erbärmlich, wenn man sich das heute anschaut. Und es war damals schon klar, dass diese Leute in einer absoluten Arroganz- und Ignoranzfalle sitzen. Und ja, heute erntet man die Folgen daraus. Das ist heute alles, wenn man sich das heute anhört, merkt man so, hey, was haben die damals nicht kapiert? Aber das war erkennbar, 2017 sowieso schon. Und das sind einfach Dinge, das geht halt überhaupt nicht. Was also hier erkennbar ist, ist ganz klar Managementversagen. Und es sind eben nicht die Leute, die in der Entwicklung arbeiten bei den deutschen Automotive-Herstellern, sondern es sind die Top-Manager, die Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidung haben sie vorsätzlich falsch getroffen. Und das muss man zuerst erwähnen, bevor man irgendwas auf die Politik schiebt. Denn das ist viel, viel eklatanter, denn die entscheiden ja selbstständig. Es gibt ja immer wieder diesen Vorwurf der Planwirtschaft, kommt ja immer wieder, irgendwelche Leute, dass irgendwas Planwirtschaft sei. Das kommt immer dann, wenn Regulierungen kommen, die ihnen nicht gefallen. Man merkt daran, dass solche Leute nicht wissen, was Planwirtschaft ist. Denn natürlich ist Deutschland keine Planwirtschaft und ist es auch schon ein Teil von Deutschland, zumindest war es mal bis 1989, 90. Die DDR war eine Planwirtschaft, klar, der Westteil war es nicht. Aber heute ist Deutschland erst recht keine Planwirtschaft. Und deswegen schreibt der Staat auch niemandem vor, was man zu tun hat, was man zu bauen hat, was man zu entwickeln hat. Das tut niemand, auch wenn einige im Kontext des sogenannten Verbrennerverbots, was es nicht gibt, das immer gerne unterstellen. Es ist aber Quatsch. Niemand schreibt irgendeine Technologie vor. Das ist erstmal Tatsache, kapieren aber einige nach wie vor nicht. Aber genau deswegen haben ja die Führungskräfte in den Unternehmen die Freiheit, sich komplett anders zu entscheiden, eben auch falsch. Und das haben sie getan. Die deutsche Autoindustrie ist heute in der Schieflage, weil sich das Top-Management in den letzten 10 Jahren und auch darüber hinaus, muss man sagen, nicht nur in den letzten 10 Jahren, aber besonders in den letzten 10 Jahren, einfach falsch entschieden hat. Und zwar ganz bewusst. Sie haben Dinge ignoriert, die sie hätten wissen können. Und das ist etwas, was deren Fehler ist. Kurzer Abschweif zur Politik. Sie haben natürlich, insbesondere über ihren Lobbyverband VDA, dafür gesorgt, dass die Politik Entscheidungen trifft, die in ihrem Sinne sind. Zum Beispiel die Abwrackprämie. Die gab es ja damals zur sogenannten Wirtschaftskrise 2009. Dort wurden ja intakte Autos verschrottet, damit die deutsche Autoindustrie neue, ebenfalls schlechte Autos verkaufen konnte. Also das haben sie liebend gern mitgenommen. War natürlich ein Konjunkturprogramm für die Aktionäre von den Großkonzernen und war auch super für die Managerboni. War natürlich für die Kunden am Ende eh für einen Anus und letzten Endes ist das auch alles andere als nachhaltig. Und vor allem haben sie weiter ihre veralteten Produkte verkauft. Übrigens auch im Verbrennerbereich gab es ja mal ein paar Bereiche, die nicht so schlecht waren für die damalige Zeit. So Kleinstfahrzeuge mit so 3 Liter Verbrauch. Alles wieder weg, weil nicht genug Marge. Gier frisst Hirn. Die deutschen Hersteller haben ja immer nur große, fette Karren verkaufen wollen, weil sie damit mehr Marge machen. Aber das ist eben tödlich, wenn man immer nur auf die Marge schaut und dabei vergisst, dass es auch ein Marktbedürfnis für Produkte gibt, wo man auch noch was verdient, nur halt weniger, aber die halt nachhaltiger in die Unternehmensbilanz einzahlen. Das sind die Kleinwagen und die haben sie halt überhaupt nicht im Programm und schon gar nicht elektrisch. Zurück zur Politik. Die Handlanger in der Politik haben dann in Brüssel zum Beispiel, Frau Merkel hat ja sehr oft dafür gesorgt, dass schärfere Grenzwerte verhindert werden. Und damit hat sie der deutschen Autoindustrie einen, wie man sagt, Bärendienst erwiesen. Denn sie hat sich dadurch eben nicht verändern müssen, konnten ja weitermachen wie bisher. Und das war eine Anforderung aus dem Management der deutschen OEMs. Genug der Autoindustrie, schon oft diskutiert, aber schauen wir jetzt mal auf die ganze Stahlindustrie. Auch die hat ja momentan Probleme, klar, Energiekosten und so weiter. Und natürlich ist es legitim zu kritisieren, dass die Energiekosten in Deutschland relativ hoch sind. Sie sind nicht Spitzenreiter, wird ja immer gerne behauptet. Deutschland ist auch im oberen Bereich, aber es gibt Länder, die haben durchaus höhere Energiekosten und die jammern nicht. Also das ist eher so ein Jammerlappenproblem in Deutschland. Aber klar, die Energiekosten sind hoch, die könnte man reduzieren. Der Industriestrompreis ist ja auch unter anderem an Herrn Lindner gescheitert. Aber auch die Regulierung der Netze, die ja die Strompreise maßgeblich verhindern kann, also die Netzentgelte sind ja in Deutschland ein wesentliches Problem, die wird ja auch gerne torpediert von denen, die immer überall sich von Planwirtschaft bedroht fühlen. Auch die Energieerzeugung, die günstigste sind erneuerbare Energien. Jetzt wollen einige wieder Kernenergie machen. Ich habe gerade gestern dazu eine Folge gemacht, da merkt man so die ganzen Bullshit-Kommentare drunter, wo Leute sagen, bäh, die bösen Erneuerbaren, viel zu teuer, aber Kernenergie feiern. Wo man dann merkt so, ihr habt nicht verstanden, dass Kernenergie eigentlich Milliardengräber sind. Aber daran merkt man ja auch so viele Widersprüche. Anderes Thema, kann ich nur empfehlen, vielleicht mal in die Kommentarspalten zu gucken. Da sieht man eine ganze Menge sehr schlecht gebildete Menschen. Also anderes Problem. Tatsache ist, dass man in diesem ganzen Bereich diese Energiethematik natürlich lösen muss. Klar, logisch, da muss die Politik sicher was tun. Die möchte ich hier nicht aus der Verantwortung nehmen. Aber auch hier mal der Blick auf die Industrie. Die Industrie hat es auch versäumt, die letzten 10 bis 15 Jahre sich zu transformieren. Einige tun das. Wir haben hier in Österreich auch einen Stahlproduzent, die voestalpine, die durchaus sehr intensiv daran arbeitet. Die haben durchaus auch viel schon transformiert mit elektrisch betriebenen Stahlwerken. Das ist dann ein richtig großer Hebel. Also dieses Stahlunternehmen macht schon 5% der österreichischen CO2-Bilanz aus. Gut, ist ja auch ein kleineres Land, aber die machen schon einiges. Da kann man einige sehr gute Beispiele sehen. Aber das hat man in anderen Teilen, in Deutschland zum Beispiel, versemmelt. Man hat sich darum nicht gekümmert. Das Gas aus Russland war ja immer so schön billig und man hat sich darauf einfach ausgeruht. Und das Ausruhen auf etwas, was schlecht ist und das russische Gas schlecht ist, und zwar in vielerlei Hinsicht, nicht nur weil es fossile Energieträger sind, sondern auch weil es aus Russland kommt, auch das wissen wir nicht erst seit ein paar Wochen oder Monaten, das wissen wir seit mindestens 10 Jahren, wenn nicht sogar noch länger. Und da hätte man was ändern können, hat man aber nicht. Es war ja so schön bequem. Und ein weiterer Punkt ist auch, wenn es um Energiekosten geht, und jetzt haben ja einige ganz groß gejammert wegen der sogenannten Dunkelflaute, auch dazu habe ich einen Beitrag gemacht, warum Dunkelflaute ein irreführender Begriff ist. Tatsache war, am Donnerstag war der Strompreis für ein paar Stunden mal im Bereich von 900 Euro pro Megawattstunde. Der Durchschnitt im Jahr sind so 60 bis 80 Euro pro Megawattstunde. Ja, also das ist meistens deutlich, deutlich tiefer und zum Teil sogar negativ. Das vergisst man dann immer gerne. Und genau dort könnten Entscheider im Unternehmen auch mal etwas langfristiger entscheiden. Sie könnten, anstatt ständig auf den Spotmarkt zu schauen und kurzfristig Energie einzukaufen, weil wird ja schon billig sein, auch langfristig sich Kontingente sichern. Die sind in dem Moment natürlich teurer, aber es sichert einen langfristig gegen solche sehr hohen Schwankungen sehr viel besser ab. Das heißt, durch die Liberalisierung des europäischen Strommarkts hat man große Möglichkeiten, sich entsprechend mit Energie auch frühzeitig einzudecken und natürlich vielleicht auch gemischt immer noch am Spotmarkt einzukaufen. Das sind allerdings Managemententscheidungen, die muss man richtig fällen. Und natürlich gibt es dabei immer noch das, was man unternehmerisches Risiko nennt. Und das tun gewisse Leute nicht, die setzen also auf Risiko, wollen es immer schön billig, billig, billig haben und beklagen sich dann, dass das Risiko nicht zu ihren Gunsten aufgegangen ist. Also auch hier muss man sagen, A, Fehlentscheidung, weil nicht transformiert und B, man könnte noch viel mehr Instrumente nutzen am Energiemarkt, um nicht von solchen Spitzen überrascht zu werden. Übrigens wird jetzt auch gerade im Kontext dieser Preisspitze geprüft, ob vielleicht auch deutsche Unternehmen ganz bewusst Kraftwerkskapazitäten zurückgehalten haben, weil sie durch diesen Preispeak natürlich auch gut Reibach gemacht haben, womit wir auch wieder falsche Managemententscheidungen sehen. Hier muss man also sich die Frage stellen, warum machen solche Führungskräfte das? Ja, ganz einfach, Gier frisst Hirn, wie immer. Die meisten Manager sind keine Unternehmer, das sind Manager. Und meistens sind sie schlechte Manager. Managen bedeutet ja übersetzt verwalten. Ja, und die verwalten halt ihre Profite, ihren Bonus und natürlich auch die Profite der Aktionäre. Ja, es geht ihnen um einen schnellen Gewinn. Und damit ruiniert man halt Unternehmen. Das ist genau diese kurzfristige Denke. Und man muss sich vielleicht ein bisschen von diesem Gedanken verabschieden, dass Führungskräfte in der Wirtschaft das immer super toll machen und in der Politik nur die Loser säßen, das ist falsch. Es gibt in beiden Bereichen Leute, die es richtig gut machen und es gibt in beiden Bereichen auch Loser. Und da muss man sich immer angucken, wer macht da eigentlich was und warum. Und das ist eben genau der Punkt, wo man immer wieder sieht, wo Management-Fehlentscheidungen komplett in die Binsen laufen. Ja, und warum werden solche Leute in Führungspositionen gebracht? Weil sie gut vernetzt sind. Wenn man sich so anschaut, wie solche Management-Recruiting-Prozesse ablaufen, dann wird dort nicht die kompetenteste Person gesucht. dann wird die Person gesucht, die sich am besten inszeniert. Und das funktioniert auch meistens. Es sind eben sehr kurzfristige Zyklen, die denken oft nicht unternehmerisch. Ich muss hier sagen, oft, es stimmt nicht pauschal. Es gibt auch einige, die durchaus sehr langfristig denken und einen super Job machen, aber man sieht extrem viele Fehlentscheidungen. Summa summarum muss man ganz klar feststellen, an der jetzigen Wirtschaftskrise ist nur zu einem Teil die Politik verantwortlich, sondern im Wesentlichen auch die Entscheider in der Wirtschaft, weil sie einerseits ihr Unternehmen nicht richtig transformiert haben und andererseits die Politik dazu gedrängt haben, in ihrem Sinne falsche Entscheidungen zu treffen. Jetzt sehen wir die Folgen und die Folgen sind natürlich sehr, sehr vielfältig. Und diese Folgen muss man auflösen und das geht halt nicht dadurch, indem man das alte neoliberale Dogma aufrechterhält, dass der Staat sich aus der Wirtschaft raushalten müsse. Das kann er nebenbei gesagt auch gar nicht. Selbst wenn der Staat wirklich gar nichts täte, würde etwas passieren und das ist eher nicht so gut. Der Staat muss Rahmenbedingungen schaffen, die die Wirtschaft dazu bringen, in die richtige Richtung zu laufen. Das bringt auch Rechtssicherheit. Und genau das ist es, was einige in den letzten Jahren auch richtig gemacht haben. Der Green Deal ist genau das, was in die richtige Richtung geht. Und auch einige Sachen, die Herr Habeck gemacht hat, gehen dort in die richtige Richtung. Klar, ist noch Verbesserungsbedarf, aber das ist völlig in Ordnung. Wenn dagegen Leute immer noch sagen, lass uns mal den alten Mist festhalten, das nennen die dann Technologieoffenheit, und wenn man dabei immer noch suggeriert, dass oder behauptet, es gäbe irgendwelche Technologievorgaben und irgendwelche Verbote, die es gar nicht gibt, dann ist das kontraproduktiv. Das hilft der wirtschaftlichen Entwicklung überhaupt nicht. Politik ist der Moderator, das neutrale Element, das dafür sorgt, dass die Wirtschaft die richtigen Dinge in die richtige Richtung schiebt und nicht einfach nur am Ende die Gier und die schnelle Profitmaximierung eine falsche Agenda auslöst.